Ja, unser Bruder André Ewald, der hat sich vorbereitet, uns zu dienen mit diesem Sondervortrag. Und er hat das Thema, überschrieben ist dieser Vortrag, wann wird es echten Frieden und echte Sicherheit geben? Eine interessante Frage. Wir wollen dich bitten, Bruder Ewald, wir freuen uns und sind gespannt.
Ja, stellen wir uns vor, wir sind auf der Suche nach einem Haus. Wir wollen für uns und unsere Familie so ein Haus kaufen, ein Ort des Friedens und der Sicherheit. Und ein Verkäufer nimmt uns mit zu einem Haus, er zeigt uns dieses Gebäude. Ja, und man sieht eigentlich schon von Weitem, dass sich das Haus in ziemlich schlechtem Zustand befindet. Nun, wir gehen trotzdem hinein, untersuchen dieses Haus. Aber wir stellen fest, ja, der Schein trügt nicht. Morsche Balken, ein schwaches Fundament und ein durchhängendes Dach. Tja, würden wir in solch ein Haus einziehen, hätten wir Lust, dieses Haus zu unserem Ort der Sicherheit und des Friedens zu machen? Nun wahrscheinlich nicht, und das bekommt auch der Verkäufer mit. Aber er bietet uns an, dem Haus, bevor wir es kaufen, noch einen neuen Farbanstrich zu verpassen. Dann sieht es doch viel ansprechender aus, meint er. Na, wir lassen uns natürlich nicht auf dieses Geschäft ein, denn auch ein neuer Farbanstrich würde an der Bausubstanz ja nichts ändern. Ja, ähnlich wie mit diesem Haus verhält es sich auch mit den Friedensschlüssen, die in der Welt so in den vergangenen Jahrhunderten gemacht worden. Oft stehen diese Friedensschlüsse auf einem schwachen Fundament. Sie beruhen oft auf Versprechungen einiger weniger Menschen und nicht zuletzt auch oft auf taktischen Kalkül. Die Geschichte berichtet über eine lange Reihe von Konflikten zwischen Ethnien, zwischen Nationen und Stämmen. Ja, sicher, es gab auch immer wieder kurze Zeiten des Friedens. Doch was für ein Frieden war das? Um was für einen Frieden handelt es sich denn, wenn sich zwei Staaten bekriegen und dann Frieden ausrufen, weil entweder der eine Staat besiegt ist oder weil beide Staaten in weiteren Kampfhandlungen einfach keine Vorteile für sich mehr erkennen können. Ja, der Hass, das Misstrauen und die Eifersucht, die diesen Krieg vielleicht ausgelöst haben, die sind doch nicht aus dem Denken der Menschen verschwunden. Sie sind immer noch vorhanden. Ein Frieden ist geschlossen worden, der lediglich Fassade ist. Übertünchte Feindschaft, könnte man sagen, wie bei unserem morschen Haus, das keinen Bestand hat. Ja, im 20. Jahrhundert, wenn man sich das so anguckt, da herrschte weniger Frieden als in irgendeinem anderen Jahrhundert der Geschichte. Es hat zwei Weltkriege mit über 50 Millionen Opfern gegeben. Derzeit werden mehr als $1 Billion weltweit für Streitkräfte und Rüstungsgüter ausgegeben. Fast die Hälfte dieser Summe entfällt übrigens auf ein einziges Land, die Vereinigten Staaten. Und in mehr als 40 Staaten auf unserer Erde sind das Wissen und die technischen Voraussetzungen vorhanden, um Atomwaffen herzustellen. Ja, spiegeln diese Tatsache wirklich den ernsthaften Wunsch der Menschheit nach Frieden und Sicherheit wider? Abgesehen davon machte im Jahr 2003 der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, in seiner Rede vor der Generalversammlung noch auf ein ganzes Bündel von Bedrohungen aufmerksam, mit denen sich die Welt heute und auch in den kommenden Jahrzehnten wird befassen müssen. Wie er ausführte, gehören dazu wirtschaftliche und soziale Bedrohungen, einschließlich Armut, Infektionskrankheiten und Umweltzerstörung, zwischenstaatliche Konflikte, innerstaatliche Konflikte natürlich auch, einschließlich Bürgerkrieg, Völkermord und andere massive Gräueltaten, nukleare, radiologische, chemische und biologische Waffen, Terrorismus und nicht zuletzt die grenzüberschreitende Kriminalität. Ja, diesem Bündel von Bedrohungen, die den Frieden auf der Erde gefährden, diesem Bündel sehen sich die Menschen gegenüber. Andererseits ist ja auch nicht zu leugnen, dass die Menschen seit Jahrhunderten nach Frieden und Sicherheit streben. Es gibt da schon Bemühungen, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Ein Ausdruck dieser Bemühungen ist zum Beispiel die jährliche Vergabe des Friedens Nobelpreises. Seit 1901 wird er verliehen an Männer, Frauen und Organisationen, die sich für besondere Verdienste in der Friedensarbeit ausgezeichnet haben. Ja, und nicht zuletzt auch die Gründung der Vereinten Nationen, die dem Wunsch der 50 Gründungsmitglieder nach Frieden und Sicherheit Gesicht und Stimme geben sollte. Doch nur 6 Wochen nach Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen warf ein Unterzeichnerstaat 2 Atombomben über den Städten Hiroshima und Nagasaki ab. Hunderttausende Menschen kamen dabei ums Leben. Dabei hatten auch die Vereinigten Staaten die UN-Charta mit unterzeichnet, in der es ja unter anderem heißt: Wir, die Völker der Vereinten Nationen, sind fest entschlossen, Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die 2-mal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat. Und zu diesem Zwecke wollen wir Duldsamkeit üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander leben, unsere Kräfte vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Ja, welch ein erhabenes Ziel. Konnte es umgesetzt werden? In einer Rede im Jahr 1992 räumte der UN-Generalsekretär Boutros-Ghali ein: Seit der Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945 haben mehr als 100 größere Konflikte weltweit 20 Millionen Menschen das Leben gekostet. Also rückblickend auf das 20. Jahrhundert muss man feststellen, dass echter Frieden und echte Sicherheit offensichtlich für keinen Menschen auf der Erde Wirklichkeit geworden ist. Ja, warum ist Frieden und Sicherheit so schwer zu erreichen? Nun, Gottes Wort, die Bibel, nennt 2 Hauptgründe, warum Frieden und Sicherheit für die Menschheit so schwer zu erreichen ist. Und wir wollen diese beiden Gründe mal gemeinsam in der Heiligen Schrift nachlesen. Den ersten Grund erfahren wir in 2. Korinther 13, Vers 11. Paulus schrieb diesen Brief an die Versammlung in Korinth. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 11. Dort sagt er, oder schreibt er: Schließlich, Brüder, fahrt fort, euch zu freuen, wieder zurechtgebracht zu werden, getröstet zu werden, übereinstimmend zu denken, friedsam zu leben, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ja, der erste Grund ist, warum kein Frieden auf der Erde es gibt oder warum er so schwer zu erreichen ist, dass die Menschheit mit Gott, dem Quell des Friedens, nicht im Reinen ist. Es fällt den meisten schwer, mit Gottes Vorsätzen in Übereinstimmung zu denken, wie es der Apostel Paulus schrieb. Aber ohne diesen Frieden mit Gott kann es auch keinen dauerhaften Frieden in den Beziehungen der Menschen untereinander geben. Nun wenden wir uns dem zweiten Grund zu. Er ist in Johannes Kapitel 12, Vers 31 zu finden. Johannes Evangelium, Kapitel 12, Vers 31. Dort ist es, dass Jesus Christus selbst uns auf den Grund aufmerksam macht, warum echter Frieden für Menschen schwer zu erreichen ist. Im Vers 31 sagt er: Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Da ist von einem Herrscher der Welt die Rede. Wer ist das? Nun, es ist Satan, der Teufel, ein einflussreiches Geistgeschöpf, das einflussreicher ist als jeder Mensch. Und dieses Geistgeschöpf übt seinen machtvollen, verborgenen Einfluss auf das Weltgeschehen aus, auch auf die Weltpolitik. Das wird auch von anderen inspirierten Bibelschreibern bezeugt. Der Apostel Paulus nannte dieses Geistgeschöpf den Gott dieses Systems der Dinge. Und der Apostel Johannes sprach ebenfalls von Satan, dem Teufel, als er feststellte, dass die Welt in der Macht dessen liegt, der böse ist. Angesichts dieser beiden Gründe, die wir erst einmal kurz hier umrissen haben, ist es für menschliche Politiker und auch Organisationen unmöglich, dauerhaften Frieden herbeizuführen, so edel ihre Ziele auch sein mögen. Aber bedeutet das nun, dass es niemals Frieden auf der Erde geben wird? Nun betrachten wir mal kurz, wie jeder einzelne Mensch heute schon einen Friedensvertrag sozusagen mit Gott schließen kann. Denn das war ja einer der Hauptgründe, warum echter Frieden auch unter Menschen und mit Gott so schwer zu erreichen ist. Nun, Friedensverträge zwischen Staaten beruhen ja oft auf gegenseitiger Anerkennung, dass man sich Respekt entgegenbringt. Also muss man auch als Mensch erst einmal bereit sein, anzuerkennen, dass wir von Jehova Gott, unserem Schöpfer, abhängig sind. So sind wir geschaffen worden. Diese Tatsache bezeugt der Prophet Jeremia. Wir können seine Worte nachlesen in Jeremia Kapitel 10. Jeremia Kapitel 10. Und wir lesen den Vers 23, wo der Prophet zu folgendem Schluss kommt. Ich weiß wohl, o Jehova, dass nicht beim Erdenmenschen sein Weg steht. Es steht nicht bei dem Mann, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. Ja, wer unabhängig von Gott sein will, wer eigene Wege gehen will, der macht denselben Fehler wie unsere Ureltern Adam und Eva. Sie nahmen sich auch selbst das Recht heraus, zu beurteilen, was gut und böse ist. Ja, und mit dieser Unabhängigkeitserklärung, die sie sozusagen Gott entgegenbrachten, zerstörten sie auch den Frieden mit Gott. Ja, seitdem ist die Geschichte voll von Hass, Krieg und Gottes Gesetze werden missachtet. Um den Frieden mit Gott wiederherzustellen, muss man also anerkennen, dass man Gott braucht und auch Respekt vor seinen Grundsätzen haben. Man muss sich bewusst für sein Regierungsprogramm entscheiden. Im täglichen Umgang und im Leben mit den Mitmenschen ist es auch gut, die in Galater 5, Vers 22 beschriebenen Eigenschaften heute schon zu entwickeln. Unter anderem sind das, dass man Liebe anderen entgegenbringt, Frieden hält, langmütig ist, freundlich und auch Güte gegenüber seinen Mitmenschen zum Ausdruck bringt. Ja, diese Eigenschaften auch heute schon weiter auszubilden, wird den Frieden und die Stabilität der menschlichen Gesellschaft fördern. Als zweiten Grund, warum es bisher keinen echten Frieden auf der Erde gegeben hat, hatten wir den Einfluss eines bösen und mächtigen Geistgeschöpfs genannt. Satan, der Teufel, wurde er genannt. Ja, kurz nachdem Gottes Königreich im Himmel zu regieren begonnen hatte, wurde der Wirkungsbereich dieses Geistgeschöpfs eingeschränkt. Das Bibelbuch Offenbarung gibt uns einen Einblick in die gewaltige kriegerische Auseinandersetzung, die sich da im himmlischen, für Menschen unsichtbaren Bereich zugetragen hat. In Offenbarung Kapitel 12 lesen wir ab Vers 7 von dieser Auseinandersetzung. Wir wenden uns jetzt aber mal den Folgen zu, die dann im Vers 9 beschrieben werden. Dort heißt es: Und hinabgeschleudert wurde der große Drache, die Urschlange, der Teufel und Satan genannt wird, der die ganze bewohnte Erde irreführt. Er wurde zur Erde hinabgeschleudert und seine Engel wurden mit ihm hinabgeschleudert. Ja, konnte man das Hinabschleudern des Engels sozusagen in den Umkreis der Erde auch hier auf der Erde beobachten? All das spielte sich ja im unsichtbaren Bereich ab. Nun, viele Historiker und Kommentatoren sind sich darin einig, dass das Jahr 1914 ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte war. Die folgenden Zitate mögen das verdeutlichen. In der New York Times vom 7. Mai 1995 hieß es: Die 75-Jahr-Periode von 1914 bis 1989, in der sich zwei Weltkriege zutrugen und der Kalte Krieg geführt wurde, wird von immer mehr Historikern als eine einzige gesonderte Epoche gesehen, in der ein Großteil der Welt entweder Krieg führte, sich vom Krieg erholte oder sich auf den Krieg vorbereitete. Der amerikanische Schriftsteller Walter Percy schrieb ebenfalls: Die ganze Welt geriet durch den Ersten Weltkrieg aus den Fugen und wir wissen immer noch nicht, warum. Vorher dachten die Menschen, Utopia sei in Sicht. Es herrschte Frieden und Wohlstand. Dann ging alles in Rauch auf. Seitdem sind wir in einem Zustand der Bewusstlosigkeit. In unserem Jahrhundert sind mehr Menschen getötet worden als in der ganzen Menschheitsgeschichte zuvor. Und Alan Greenspan, vielen auch bekannt, weil er fast 20 Jahre lang Vorsitzender der amerikanischen Notenbank war. Er hat im Jahr 2007 ein Buch veröffentlicht und er stellt dort auch den krassen Gegensatz zwischen dem Weltgeschehen vor 1914 heraus und dem, was danach kam. Wenn er schreibt, vor dem Jahr 1914 schien die Welt unaufhaltsam immer höhere Stufen der Bürgerlichkeit und der Zivilisation zu erklimmen. Die menschliche Gesellschaft schien perfektionierbar. Der Fortschritt schien unumkehrbar. Aber dann, der Erste Weltkrieg wirkte sich weit fataler auf die Zivilisation aus als der Zweite, denn er zerstörte eine Idee. Ich werde den Gedanken an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nicht los, als die Zukunft der Menschheit unbeschwert und grenzenlos erschien. Ja, abschließend noch die Aussage des Wirtschaftsprofessors Benjamin M. Anderson. Wer sich an die Welt vor dem Ersten Weltkrieg erinnert, tut dies mit großer Nostalgie. Es herrschte ein Gefühl der Sicherheit, das seither verschwunden ist. Ja, den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass Satan, der Teufel, als Drahtzieher hinter den Kulissen agiert, dass er der Verursacher ist. Er versucht den Menschen trotzdem bis heute vorzugaukeln, dass ihre Herrschaftsweise echten Frieden bringen kann. Und er scheint ja auch einen gewissen Erfolg zu haben, denn obwohl die Verhältnisse auf unserem Planeten sich immer mehr verschlimmern, bleiben die meisten Menschen doch optimistisch. Doch machen wir uns nichts vor, solange Satans übermenschlicher Einfluss bestehen bleibt, müssen alle Friedensbemühungen der Menschen scheitern. Heißt das aber, dass eben Frieden und Sicherheit niemals auf der Erde zu erreichen sind? Nun, wenn wir Offenbarung Kapitel 12 noch aufgeschlagen haben, dann wenden wir uns jetzt dem Vers 12 zu. Dort heißt es, darum seid fröhlich, ihr Himmel und ihr, die ihr darin weilt. Wehe der Erde und dem Meer, weil der Teufel zu euch hinabgekommen ist und große Wut hat, da er weiß, dass er nur eine kurze Frist hat. Ja, die biblische Prophetie und auch die Weltereignisse, die man beobachten kann, die lassen darauf schließen, dass diese kurze Frist bald abgelaufen ist. Und die Bibel sagt in diesem Zusammenhang bedeutsame Entwicklungen und weltbewegende Ereignisse voraus. Der Prophet Daniel wurde im Jahr 606 vor unserer Zeitrechnung von Gott dazu gebraucht, den Traum des babylonischen Weltherrschers Nebukadnezar zu deuten. Und dieser Traum, der reicht bis unsere heutige Zeit. Er betrifft den Aufstieg und Fall von Weltmächten, die bis heute Einfluss auf Gottes Volk haben. In Daniel Kapitel 2, in den Versen 32 bis 43, da beschreibt der Prophet ein riesenhaftes Bild, das die Form eines Menschen hat. Und Daniel erklärt dann dieses Bild. Er sagt, dass das Haupt aus Gold den König von Babylon darstellt und die unteren Körperpartien für Weltmächte stehen, die sich nach Babylon erheben würden. Ja, wie die Geschichte beweist, haben wir es heute mit den Füßen des Standbildes zu tun. Die Verse 41 bis 43 zeigen, dass es sich bei den Füßen oder bei dem Material der Füße um Eisen vermischt mit Ton handelt. Ja, einige Regierungen haben sich sozusagen in ihrer Herrschaftsweise wie mit Eisen gebaut erwiesen, autoritär und tyrannisch. Ja, und andere Herrschaftssysteme, die gleichen Ton. Das bestätigt auch der Vers 43, wo der Ton von Daniel mit der Nachkommenschaft der Menschen in Verbindung gebracht wird. Die traditionellen eisenähnlichen Herrschaftssysteme, ja, die würden die Macht gerne für sich behalten. Die sehen sich aber immer mehr gezwungen, auf das gewöhnliche Volk zu hören, das in den Regierungen der Welt auch ein Wort mitreden möchte. Doch die autoritäre Herrschaft und das gewöhnliche Volk, ja, sie bilden keine feste Verbindung, genauso wenig wie Eisen mit Ton jemals eine feste Verbindung eingehen wird. Zur der Zeit, wo Daniel sieht, dass das Standbild verschwindet, wird die Welt also auf jeden Fall politisch zersplittert sein. Eine andere Prophezeiung, die uns darüber Auskunft gibt, mit welchen Ereignissen die Menschheit in naher Zukunft rechnen muss, ist in 1. Thessalonicher Kapitel 5 in den Versen 2 und 3 zu finden. Und wir wenden uns den Versen 2 und 3 zu. Es ist wieder der Apostel Paulus, der an die Versammlung in Thessalonich unter Inspiration schreibt: Denn ihr selbst wisst sehr wohl, dass Jehovas Tag genauso kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wann immer sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann wird plötzliche Vernichtung sie überfallen, wie die Geburtswehe eine Schwangere, und sie werden keinesfalls entrinnen. Ja, in den letzten Jahren haben viele Politiker die Wendung Frieden und Sicherheit für die verschiedensten Pläne benutzt. Sind diese weltpolitischen Bemühungen der Anfang der Erfüllung von 1. Thessalonicher 5, Vers 3? Oder meinte der Apostel Paulus hier nur ein besonderes Ereignis, das derart dramatisch sein würde, dass es weltweit Aufsehen erregt? Nun, da biblische Prophezeiungen oft erst dann voll und ganz verstanden werden, wenn sie sich erfüllen oder erfüllt haben, müssen wir abwarten, was in dieser Hinsicht passiert. Interessant ist aber, dass Paulus die plötzliche Vernichtung, die auf den Ausruf Frieden und Sicherheit folgt, mit der Geburtswehe einer Schwangeren vergleicht. Ja, was passiert denn so während einer Schwangerschaft? Nun, über einen Zeitraum von 9 Monaten wird sich die Mutter ja immer mehr bewusst, dass da ein Kind in ihrem Körper heranwächst. Ja, man kann mit der Zeit den Herzschlag des Kindes hören, man spürt dessen Bewegungen. Ab und zu versetzt das Kind der Mutter auch vielleicht einen Tritt. Also die Zeichen der herannahenden Geburt werden immer deutlicher, bis dann die Mutter eines Tages so einen heftigen Schmerz verspürt, eine Wehe, und dann das erhoffte Ereignis, die Geburt des Kindes, eintritt. Genauso wird der vorhergesagte Ausruf Frieden und Sicherheit zu einem schmerzhaften, aber letztlich höchst freudigen Ereignis führen, der Vernichtung aller Bosheit und dem Beginn eines neuen Weltsystems. Ja, die Herrschaft des Menschen über den Menschen wird ihr Ende finden, wenn es am wenigsten erwartet wird, wenn die Menschheit ihre Aufmerksamkeit auf den erhofften Frieden und die erhoffte Sicherheit richten wird. Ja, möglicherweise werden auch führende Geistliche der großen Weltreligion in den Ruf Frieden und Sicherheit mit einstimmen. Sie vergessen dabei allerdings, dass heute schon viele Menschen denken, die Religion stehe den Friedensbemühungen im Weg. Bei einer Umfrage, die kürzlich in Deutschland durchgeführt wurde, wollte man wissen, verbinden die Religionen die Menschen oder trennen sie sie eher? 22% der Befragten waren der Meinung, dass die Religionen die Menschen verbinden, wogegen 52% das Empfinden hatten, dass sie eher trennend wirken. Ja, so überrascht es auch nicht, dass durch Gottes Wort versichert wird, dass der Menschheit recht bald eine religionslose Zeit bevorsteht. In Offenbarung Kapitel 17, in den Versen 15 und 16, da ist in bildlicher Sprache von einer Hure die Rede, die von einem wilden Tier verwüstet und mit Feuer verbrannt wird. Wie ein Studium der Prophezeiungen zeigt, handelt es sich bei der Hure um das Weltreich der falschen Religion und bei dem wilden Tier um alle politischen Mächte, die die Weltbühne beherrschen. Ja, was nach der Beseitigung der falschen Religion geschehen wird, darauf geht wiederum der Prophet Daniel ein. Und wir schlagen mal zurück zu Daniel Kapitel 2. Daniel Kapitel 2. Wir erinnern uns, dass im Vers 43 die Füße des Standbildes beschrieben wurden, aus Eisen mit Ton vermischt. Doch das, was Daniel jetzt im Vers 44 beschreibt, das stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Daniel 2, Vers 44, Daniel schreibt dann, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nie zugrunde gerichtet werden wird. Und das Königreich selbst wird an kein anderes Volk übergehen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten. Und selbst wird es für unabsehbare Zeiten bestehen. Ja, hier wird in wenigen Worten zusammengefasst, wie Gottes Königreich alle von Menschen gebildeten Regierungen beseitigen wird. Was erfahren wir denn aus diesen Worten über Gottes Königreich? Nun, erstens wird hier vorausgesagt, dass Gottes Königreich in den Tagen dieser Könige aufgerichtet werden sollte. Das heißt, zu einer Zeit, in der die Regierungen, die vom Volk noch mitbestimmt werden, auch noch da sein würden. Zweitens erfahren wir, dass dieses Königreich für immer bestehen wird. Es wird niemals von einem anderen Königreich, von einer anderen Regierung abgelöst werden. Und drittens geht aus der Prophezeiung hervor, dass es zu einem Krieg zwischen dem Königreich Gottes und den gegenwärtigen menschlichen Regierungen kommen wird. Ja, die Menschheit hat wirklich genug Zeit, um unabhängig von Gott alle möglichen Regierungsformen auszuprobieren, mit dem Ergebnis, dass die von Satan propagierte Unabhängigkeit von Gott sich als völliger Fehlschlag erwiesen hat. Gottes Königreich wird diesen Krieg gewinnen und schließlich als einzige Regierung übrig bleiben. Der Menschheit steht dann die beste Herrschaft bevor, die sie jemals erlebt hat. Doch bevor die Menschen den lang ersehnten Frieden und die lang ersehnte Sicherheit verspüren können, muss ja erst noch Satan der Teufel aus seinem irdischen Einflussbereich entfernt werden. Erst wenn die Menschheit vom zerstörerischen Einfluss dieses mächtigen Geistgeschöpfs befreit ist, wird die Menschheit die vielen Facetten genießen können, die echter Frieden und echte Sicherheit mit sich bringen. Der Prophet Jesaja sollte Gottes Vorsätze in Verbindung mit der Menschheit schriftlich festhalten. Im Kapitel 11 seines nach ihm benannten Bibelbuches beschreibt er das Zusammenleben von Mensch und Tier und wie sich darin echter Frieden widerspiegelt. Im Kapitel 35 ist davon die Rede, wie die Wüsten, die wasserlosen Gegenden der Erde blühen werden. Wir werden beobachten können, wie dort das Wasser sprudelt und eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren die Gegend zu einem angenehmen Aufenthaltsort macht. Ja, niemand wird sich auch um angemessene Wohnbedingungen oder befriedigende Arbeit Sorgen machen müssen. Hungersnöte gehören der Vergangenheit an. Der Jehovah sichert im Kapitel 65 alles das zur Verfügung zu stellen, sichert uns das zu. Doch wie lange könnten wir uns an einem schönen Haus, an all den Naturschönheiten erfreuen, ja, wenn man doch wüsste, dass man eines Tages sterben müsste? Eine Verheißung, die uns auch in dieser Hinsicht den notwendigen inneren Frieden gibt, der durfte der Apostel Johannes in der Offenbarung aufzeichnen. In Offenbarung Kapitel 21, im Vers 4. Über Jehova Gott wird hier gesagt, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Ja, wir erhalten von Gott persönlich die Zusicherung, dass niemand mehr erkranken oder sterben wird. Die Toten, die Gott im Gedächtnis behalten hat, die werden auferstehen und für immer leben können. Krieg, Krankheit und Hunger werden der Vergangenheit angehören. Und wir werden dabei mithelfen können, die Erde in ein Paradies umzugestalten. Ja, auch Tiere, die heute noch gefährlich sind, werden mit den Menschen und auch untereinander in Frieden leben. Die Bibel enthält noch eine ganze Reihe weiterer Prophezeiungen, die beschreiben, wie Gott durch sein Königreich alles zum Guten wenden wird. Jehovas Zeugen laden deshalb interessierte Personen gerne dazu ein, sich selbst einen Überblick oder einen Einblick zu verschaffen, was Gott mit der Erde und dem Menschen vorhat. Nehmen Sie sich doch die Zeit, diese biblischen Prophezeiungen intensiv zu untersuchen. Jehovas Zeugen bieten dabei gerne Hilfe an, um zu zeigen, was die Bibel wirklich lehrt. Abschließend möchten wir uns noch den Worten des Propheten Micha zuwenden, der beschreibt, wie man heute schon und auch in der Zukunft Frieden mit Gott und seinem Nächsten haben kann. In Micha Kapitel 4. Micha Kapitel 4 und wir lesen die Verse 3 und 4. Dort heißt es wiederum über unseren Gott Jehova: und er wird gewiss Recht sprechen unter vielen Völkern und die Dinge richtig stellen hinsichtlich mächtiger Nationen in der Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden müssen und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht werden sie das Schwert erheben, Nation gegen Nation, auch werden sie den Krieg nicht mehr lernen. Und sie werden tatsächlich sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und da wird niemand sein, der sie aufschreckt. Denn der Mund Jehovas, der Heerscharen selbst, hat es geredet. Der Frieden, den Gott dann schaffen wird, der wird jede Ursache von Kriegen und Auseinandersetzungen ein Ende machen. Niemand wird mehr zum Kämpfen ausgebildet werden. Mit den Ausdrücken Völker und Nation sind jedoch hier keine politischen Gebilde oder Volksgruppen gemeint. Nein, diese Ausdrücke beziehen sich auf einzelne Personen aus allen Nationen, auf Personen, die Anbeter Jehovas geworden sind. Und was ihr Verhältnis zu ihm angeht, ja, so spricht er Recht und stellt Dinge richtig. Ja, Jehovas Zeugen setzen auch heute schon das Gebot, um den Krieg nicht mehr zu lernen. Und sie bemühen sich auch, mit ihren Mitmenschen Frieden zu halten. Das ist in der heutigen Welt nicht immer einfach. Aber nur mit dieser Geisteshaltung, mit dem Bewusstsein, dass man Frieden mit dem Nächsten halten möchte, ist ein enges, unzerstörbares Verhältnis zu Gott möglich. Ja, unser Gott Jehova hat verheißen, Weltfrieden herbeizuführen. Allerdings nicht dadurch, dass er das gegenwärtige System der Dinge zusammenflickt, so als ob man ein morsches Haus nochmal übertüncht. Nein, er wird seine himmlische Regierung einsetzen, an dessen Spitze der Fürst des Friedens Jesus Christus steht und der dann die Herrschaft über die Erde auch übernehmen wird. Jetzt ist die Zeit, auf Jehova zu vertrauen. Er ist willens und in der Lage, dauerhaften Frieden und echte Sicherheit zu gewährleisten.